mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Ich begrüße euch, aber ich begrüße vor allen Dingen natürlich auch die Dame neben mir oder besser gesagt gegenüber. Hallo Lisa, ich hoffe es geht dir gut und du bist heute auch so voller Tatendrang wie ich es bin.
Hallo Zeno und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, ich bin genauso gespannt wie du auf den heutigen Fall, der ja damals doch für großes Aufsehen gesorgt hat. Es ist ein wirklich intensiver Fall und das gleich aus mehreren Gründen.
Ja, sehr. Ich kann mich sogar noch dunkel daran erinnern, als das damals passiert ist. Und jetzt, dadurch, dass wir den Fall besprechen, sind da wieder einige Bilder in meinem Kopf aufgepoppt. Vor allen Dingen, als ich das Foto des Mädchens gesehen habe.
Ja. Ja. Wir gehen heute gleich all in, oder? Also nicht lang warten, gleich loslegen, würde ich sagen.
Ja, sorry, aber du hast doch hier gleich wie die Feuerwehr losgelegt. Aber wir können gerne direkt einsteigen, weil das kribbelt schon ein bisschen auf den Nägeln sozusagen, genau. Der Fall. Ne?
Dann machen wir das doch. Und dazu lassen wir Philipp erstmal zu Wort kommen, denn er hat uns wieder den Fall kurz zusammengefasst.
Es ist der 24. August 1991. In Thüringen sind Sommerferien. Die 10-jährige Stephanie Drews spielt mit ihren beiden jüngeren Geschwistern und einer Freundin in einem Park, als sie von einem fremden Mann angesprochen werden. Er hat die Mädchen offenbar seit einiger Zeit beobachtet und bittet sie nun, ihm den Weg zu zeigen. Die hilfsbereite Stephanie geht mit dem Mann und wird nicht wieder zurückkehren.
Wie gesagt, ein intensiver Fall. Es geht um ein 10-jähriges Mädchen und es geht um einen Fall, der die Behörden beinahe 3 Jahrzehnte lang beschäftigen wird und der dennoch auch durch viele Zufälle geprägt ist.
Das stimmt, und zwar in allen möglichen Richtungen. Gute wie schlechte Zufälle.
Ja.
Lass uns wie immer mal schauen, wo wir uns befinden. Nachdem wir in den beiden ersten Folgen 2 Fälle aus Erfurt vorgestellt hatten, befinden wir uns heute ja woanders. Philipp hat nur was von einem Park erzählt. Wo befindet sich denn dieser Park jetzt genau?
Der Park befindet sich in Weimar. Es handelt sich um den Goethepark. Das ist der größte und auch mit Abstand bekannteste Landschaftspark in Weimar. Interessant ist, dass er seit seiner Errichtung im 18. Jahrhundert kaum verändert wurde und dass er tatsächlich unter Beteiligung von Johann Wolfgang von Goethe gestaltet wurde.
Die Kulturkenner wissen, Weimar ist natürlich die Stadt, in der Goethe und Schiller lebten, wobei ich als Frankfurter natürlich immer sage, dass Goethe in Frankfurt er ist, ne? Ist klar, aber Weimar ist schon eine echt tolle Stadt und wenn ihr mal dort seid, könnt ihr euch auch dort die Wohnhäuser übrigens von Goethe und Schiller anschauen, die heute Museen sind.
Ach schau, guck mal. Dann sollten wir vielleicht mal dahin fahren. Vielleicht so eine Art Firmenausflug von mörderischer Heimat.
Ja, das wird sich definitiv lohnen. Aber man kann nicht nur Museen dort besuchen, sondern eben auch den Goethepark. Und dorthin gehen wir nun zurück. Und zwar in das Jahr 1991. Es ist der 24. August, es ist Sommer und es sind Schulferien.
Richtig. Und nicht nur das. Es ist ein Samstag und am Tag darauf soll, also am Sonntag, vom Marktplatz aus das ZDF-Sonntagskonzert live aus Weimar übertragen werden. Es ist also richtig viel los in der Stadt, denn die Generalprobe findet bereits an unserem Samstag, dem Tattag, statt und es sind bereits viele Besucher und Touristen in der Stadt unterwegs.
Wie weit ist denn dieser Marktplatz, wo die Aufzeichnung ja stattfindet, vom Goethepark entfernt?
Das ist alles gar nicht so weit voneinander entfernt und fußläufig ganz gut erreichbar. Der Markt ist also ebenfalls gut frequentiert, genauso wie der Park und heißt eigentlich Ilmpark, nur dass er umgangssprachlich Goethepark genannt wird.
Ilmpark, eben wie die Ilm, die dort dementsprechend durchfließt. Aber gut, es ist hellichter Tag, es ist Sommer, das haben wir gerade schon gesagt und die Kinder spielen dort nun im Park.
Neben Stefanie befinden sich auch noch ihre beiden jüngeren Geschwister und Claudia dort. Claudia ist eine Klassenkameradin von Stefanie und gleichzeitig auch ihre beste Freundin.
Es befinden sich also 4 Kinder im Park. Mhm. Sie tollen dort herum, denken sich nichts Böses, aber sie werden längst beobachtet. Von einem Mann, der sich in einiger Entfernung aufhält, aber die Mädchen nicht aus den Augen lässt.
Der Mann mischt sich unter die vielen anderen Touristen im Park und beobachtet die Mädchen, die sich bei der sogenannten Sphinx-Grotte aufhalten. Das ist eine kleine Steingrotte, vor der auch ein kleiner Bach fließt und in der eben eine steinerne Sphinx-Figur aufgestellt ist. Wir posten davon auch gerne noch ein Foto bei uns bei Social Media und genau, dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken.
Genau. Diese Grotte soll übrigens auch der Lieblingsort des bekannten Komponisten Frank Liszt gewesen sein.
Ah, okay.
Ja. Das bedeutet, auch die Sphinx-Grotte existiert schon eine ganze Weile und dient an diesem Tag eben den Mädchen dazu, ja, wie ich eben schon sagte, ein wenig herumzutollen. Ne? Es ist nun gegen 2:30 nachmittags. Als der Mann sein Versteckspiel aufgibt und auf die Mädchen zugeht und sie anspricht.
Und das macht er sehr geschickt. Er erschleicht sich nämlich erstmal das Vertrauen der Mädchen. Man weiß, dass Kindern immer gesagt wird, dass man nicht mit Fremden sprechen soll. Und das weicht der Mann geschickt auf. Denn er stellt sich vor, natürlich mit falschem Namen, und quatscht zunächst ganz normal mit den Mädels.
Okay, und wie lange geht das, dieses Gespräch oder das Quatschen?
Ja, man kann von etwa 1/2 Stunde ausgehen, in denen er sich mit den Kindern unterhält.
Ja, interessant. Was ja aus Tätersicht ein extrem hohes Risiko darstellt, denn in dieser Zeit könnte er von vielen Passanten gesehen und anschließend ja auch identifiziert werden.
Ja, das stimmt. Aber der Mann geht das Risiko dennoch ein.
Er redet also 30 Minuten mit den Kindern und die Mädchen verhalten sich zunächst auch erst einmal so, wie sie sollten. Sie halten sich, so gut es geht, von ihm fern und machen keine Anstalten, sich näher mit ihm zu befassen. Aber das ändert sich, denn der fremde Mann bittet sie schließlich um Hilfe.
Und das ist natürlich was, das Kindern sehr, sehr schwer fällt. Hilfe auszuschlagen ist natürlich was ganz anderes, als auf die Frage, kommst du mit Nein zu antworten. Von daher macht der Mann das leider ebenfalls sehr geschickt. Er fragt die Mädchen, ob sie ihm den Weg zum Schloss Belvedere zeigen können.
Aber trotzdem verneinen das die Mädchen zunächst. Aber dann bietet er den Kindern Geld an, wenn sie ihm denn helfen würden. 50 Mark bekommt diejenige, die ihm den Weg zeigt.
Und fatalerweise geht Stefanie auf den Deal ein.
Ja, das ist wirklich fatal. Was denkst du denn? Warum hat sie das denn gemacht?
Dazu muss man den Background etwas näher beleuchten. Denn die Familie Drews ist finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Und Stefanie weiß, dass 50 Mark viel Geld sind. Mhm. Und vielleicht, um sich selbst was zu kaufen oder es auch vielleicht zu Hause, ne, in die Familienkasse zu stecken. Naja, jedenfalls wirkt das Angebot sehr verlockend. Und tatsächlich geht sie dann mit diesem Mann mit.
Absolutes Horrorszenario für Eltern. Ein fremder Mann kommt am helllichten Tag vorbei und schnappt sich dein Kind. Ne? Boah, ja, übel.
Ja.
Okay.
Genauso trägt es sich aber zu. Der Mann verschwindet mit Stefanie. Vorher sagt Stefanie noch ihrer Freundin Claudia, dass sie so lange auf die jüngeren Schwestern aufpassen soll. Claudia nickt zustimmend und bleibt mit den Schwestern ihrer Freundin zurück. Aber der Mann schien ja nett zu sein. Außerdem verspricht er, dass Stefanie bis 16 Uhr wieder zurück sein wird.
Aber wir wissen, dass dies nicht der Fall ist. Die Zeit verstreicht stattdessen und weder der Mann noch Stefanie kommen wieder. Die Zeit verstreicht, es ist 16 Uhr, es ist 16.30 Uhr und niemand erscheint an der Sphinxgrotte. Claudia wartet noch bis 17 Uhr, dann geht sie mit den beiden kleinen Geschwistern von Stefanie zu der Wohnung der Drews. Die ist ja auch gar nicht weit weg von dieser Grotte und von diesem Park, ne?
Die Museumsstraße, wo die Drews wohnen, ist vielleicht 400 Meter oder so von dem Park entfernt, mehr ist das nicht.
Okay. Und dann klingelt es und die Eltern machen auf und sehen, Claudia und die beiden kleinen Mädchen stehen da, aber da fehlt ja jemand.
Klar, die sind natürlich erst einmal total verblüfft, warum Claudia alleine mit den beiden anderen Mädchen vor der Tür steht. Also fragen sie, was los ist und Claudia erzählt die ganze Geschichte.
Oh, auch für diese Freundin und die beiden Geschwister. Also allein wenn ich mir vorstelle, welche Gedanken die Mädchen dann im weiteren Leben so umkreisen. Ne? Also Boah, ich will es mir gar nicht richtig ausmalen. Was unternehmen die Eltern denn daraufhin?
Zunächst suchen sie erstmal auf eigene Faust im Park nach ihrer Tochter, aber sie finden sie nicht. Die Mutter geht dann in einen Getränkemarkt und ruft von dort aus die Polizei, weil die Drews selber gar kein Telefon haben.
Ja, nur um das hier einmal zu erwähnen, nicht, dass Missverständnisse aufkommen. Die Familie ist nicht bettelarm oder so, sie müssen einfach nur schauen, wo sie Geld sparen können.
Genau.
Ja. Und ansonsten verlebt Stefanie eine wohlbehütete Kindheit in dieser Familie, einfach nur um da etwaigen Gerüchten vorzubeugen. Aber machen wir weiter im Text. Die Polizei ist jetzt also informiert. Was passiert nun?
Ja, zum Glück, die Polizei nimmt die Sache sehr ernst und beginnt sofort mit einer großen Suchaktion. Es werden sogar Hubschrauber eingesetzt, aber es findet sich keine Spur von Stefanie oder dem Mann.
Okay, aber man hat ja einen Trumpf, denn Claudia und auch die Geschwister können den Mann, der sie angesprochen hat, ja zumindest beschreiben. Man hat also Informationen über den Mann.
In der Tat. Und anhand dieser Angaben erstellt die Polizei auch ein Phantombild und eine Beschreibung des Mannes. Demnach ist er Mitte 30 und zwischen 1,70 und 1,80 groß.
Und diese Phantomzeichnung könnt ihr übrigens auch auf unseren Social-Media-Kanälen anschauen. Da stellen wir ein Bild ein. Das laden wir alles hoch. Wir haben also eine Zeichnung und eine erste Täterbeschreibung. Aber das nutzt zunächst erstmal wenig, denn Stefanie bleibt verschollen.
Das ist richtig. Stefanie bleibt 2 Tage vermisst.
2 Tage voller Hoffen und Bangen. Das ändert sich aber bald, denn dann machen Kinder eine grausige Entdeckung.
Genau. Es ist jetzt Montagnachmittag. Einige spielende Kinder entdecken unter einer Autobahnbrücke zwischen Hermsdorf und Jena einen leblosen Körper in einem Gebüsch.
Ja, auch das wieder, weißt du, zack, gleich die nächsten Kinder traumatisiert. Also, weißt du, die auffinden dann, furchtbar. Ach Gott, es gibt so viele Opfer bei solchen Taten, Wahnsinn.
Ja, das stimmt schon, also es ist viel. Jedenfalls entdecken die Kinder diesen Körper und kurz darauf trifft die Polizei am Fundort ein. Man untersucht die Leiche und stellt fest, dass es sich tatsächlich um die verschwundene Stefanie handelt.
Nun herrscht also Gewissheit. Das Mädchen ist tot, aufgefunden in einem Gebüsch unter einer Brücke weit entfernt von Weimar. Und diese Brücke, das ist die Teufelstalbrücke auf der A4, liegt gut 50 Kilometer entfernt von Weimar. Somit ist auch klar, verlaufen hatte Stefanie sich nicht. Sie musste dorthin gebracht worden sein. Die Frage ist nun aber, von wem? Und wurde sie die Brücke hinuntergeworfen oder wurde sie dort abgelegt?
Die Ermittler machen sich auch gleich an die Arbeit und zum Glück arbeiten sie wirklich sehr kleinteilig und detailliert. Sie machen Fotos von der Leiche und auch der 48 Meter hohen Brücke. Und zwar aus allen möglichen Winkeln. Und dazu vermessen sie den exakten Fundort. Und bei der Obduktion wird klar, Stefanie ist anhand schwerer innerer Verletzungen gestorben, die nur durch den Sturz von der Brücke verursacht werden konnten.
Sie wurde also nicht dort abgelegt, sondern von der Brücke geworfen. Ja, okay. Und noch etwas wird klar, Stefanie war noch am Leben, bevor sie auf dem Boden aufschlug.
Ja, sie war noch am Leben. Und man geht davon aus, dass eine weitere Person für den Sturz verantwortlich sein muss und sie nicht selbst heruntergestürzt ist oder so. Ja. Was es aber erst noch zu beweisen gilt. Sie könnte theoretisch ja auch dorthin gebracht worden sein und sie ist versehentlich von der Brücke gestürzt. Rein theoretisch.
Ja, rein theoretisch. Man glaubt das aber natürlich nicht, denn man findet ja noch weitere Spuren am und im Körper von Stefanie. Zum einen fehlt ihre Brille und auch ihre rosa Sandalen. Zudem ist ihr Schlüpfer auf links gedreht, sodass man davon ausgehen muss, dass es sich auch um eine sexuell motivierte Tat handeln dürfte.
Davon gehen die Ermittler aus, auch wenn man keine weiteren Verletzungen in ihrem Intimbereich feststellen kann.
Naja, wobei man sagen muss, Vergewaltigungen können ja auch anders stattfinden als durch reine Penetration.
Ja, das stimmt.
Aber man findet noch einen ganz wichtigen Hinweis, und zwar in ihrem Blut. Dort findet man nämlich Beruhigungsmittel. Und das nicht zu knapp. Ne?
Allerdings, die Beruhigungsmittel sind für ein Kind von ihrem Alter und ihrer Statur so stark dosiert, dass sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sediert war, als sie von der Brücke fiel. Das heißt, sie konnte wohl weder selbstständig laufen noch sich artikulieren.
Womit dann auch die These, dass sie vielleicht selbst durch ein Unglück von der Brücke gestürzt ist, noch unwahrscheinlicher wird. Sie muss also von einer anderen Person über die Brüstung gehoben und dann runtergeworfen worden sein.
Da würde ich gleich nochmal darauf zurückkommen, wenn wir auf die Ermittlungen der Sondereinheit zu sprechen kommen.
Ja, gerne. Okay, dann erzähl uns doch erst einmal, was man noch alles versucht, um den Täter zu ermitteln.
Zunächst einmal gibt es durchaus Zeugenaussagen, über 100 sogar.
Aber keine davon ist wirklich zielführend. Auch unsere Hoffnung, dass der Täter vielleicht bei dieser Sphinxgrotte im Park von anderen Passanten gesehen wurde, als er sich mit den Kindern unterhielt, zerschlägt sich.
Man überprüft auch Personen, die im Umkreis bereits auffällig wurden oder sich im Umfeld von Stefanie bewegten. Insgesamt werden 300 Personen kontrolliert. Niemand scheint aber was mit der Sache zu tun zu haben. Und so geschieht das, was leider häufig in solchen Fällen passiert. Der Fall wird zu einem Cold Case.
Ja, nun machen wir mal einen riesigen Sprung, und zwar bis in das Jahr 2016. Vielleicht erinnern sich noch einige an das Jahr. Das war nämlich das Jahr, in dem die NSU für Schlagzeilen sorgte. Eine rechtsradikale Terrorgruppe, die Menschen mit Migrationshintergrund umbrachte und das Land in Angst und Schrecken versetzte. Naja, zumindest nachdem man festgestellt hatte, dass so einige dieser Morde tatsächlich zusammenhängen und es keine Einzelfälle waren. Das ist aber ein anderes Thema jetzt.
Höre ich da leise Kritik?
Ja, etwas vielleicht, ne? Wobei man von außen ja immer leicht kritisieren kann, aber ich denke, dass auch die Behörden wissen, dass da damals einiges nicht gerade glücklich gelaufen ist, aber da will ich jetzt gar nicht drüber sprechen, unser Fall ist aufregend genug.
Aber dennoch hat das Ganze ja auch was mit unserem Fall zu tun.
Eben, denn nun kommt plötzlich Fahrt in unseren Fall, Stefanie, und das hat tatsächlich etwas mit dem Fall der NSU-Morde zu tun, beziehungsweise mit deren Mitglied Uwe Bönhardt. Denn dessen DNA wird plötzlich bei einem anderen Kindermord festgestellt. Der Fall Peggy Knobloch. Der Fall sagt den meisten sicher auch noch was. Einer der bekanntesten Kindermordfälle Deutschlands. Ging durch die Presse im ganzen Land. Jedenfalls fand man damals nun die DNA Bönhardts und man dachte, hoppla, ist der jetzt auch noch ein Kindermörder oder was? Ich mach's mal kurz, er war es nicht. Es war lediglich eine verunreinigte Spur, die ein Ermittler versehentlich übertragen hatte. Also ein Fehler im Labor. Aber es veränderte sich dadurch dennoch etwas. Und da sind wir bei dem Thema Zufälle, wie vorhin schon angedeutet. Jetzt ein guter Zufall. Man hatte nun bereits durch die plötzlich vermeintliche Spur im Fall Peggy Knobloch eine Sondereinheit gegründet, die sich mit ähnlichen Fällen wie Peggy Knobloch befassen sollte, sodass man sich auch den Fall Stefanie Drews wieder vornimmt.
Und es gibt noch ein paar weitere Fälle, die sich nach ähnlichem Muster zugetragen haben und in der Gegend abspielten. Und die nimmt man sich alle wieder vor. Die Technik ist mittlerweile fortgeschritten und 300 Ordner müssen nun erstmal digitalisiert werden. Fallermittler erstellen ein Profil vom möglichen Täter und auch vom möglichen Tathergang.
Dazu hat man damals auch noch alte Faserspuren an der Leiche von Stefanie sichern können, die wohl von einer Decke stammen sollen. Was hat's denn damit auf sich?
Man geht davon aus, dass der Täter damals Stefanie zunächst irgendwo hingefahren hat, um sich an ihr zu vergehen. Wahrscheinlich wollte der Täter das Mädchen aber tatsächlich nicht töten. Sonst hätte er sie nicht mit den Medikamenten ruhigstellen müssen. Ne? Vielmehr vermuten die Ermittler, dass irgendwas schiefgelaufen ist und der Täter in Panik geriet.
Vielleicht, weil er die Dosis der Beruhigungsmittel zu stark angesetzt hatte und jetzt merkte, dass die Kleine völlig weggetreten war. Also im Krankenhaus konnte er sie ja nicht bringen, also hätte er schon können, aber dann wäre er eben aufgeflogen. Ne?
Ja, so in der Art denken die Ermittler auch. Man findet in den alten Unterlagen aber auch ganz klassische Hinweise, die man erst übersehen hat.
Zum Beispiel?
Man findet zum Beispiel eine Notiz, dass ein Paar damals am Tattag Fotos an der Sphinxgrotte gemacht hatte.
Es gab also doch Augenzeugen.
Naja, so halb zumindest. Man suchte also nach dem Paar und fand es tatsächlich auch nach all den Jahren wieder. Und die beiden konnten sich sogar noch richtig gut erinnern. An der Sphinxgrotte hatte die Frau ihren Mann damals gebeten, ein Bild von sich zu machen. Und um den besten Winkel zu erhalten, ist der Mann dann über die Steine der Sphinxgrotte geklettert. Und dabei hat er den Täter gesehen, der sich dort versteckt hatte und die Kinder beobachtete. Das war dem Mann direkt aufgefallen.
Aber das ist doch ein wichtiger Hinweis gewesen. Wie konnte das denn untergehen in den Unterlagen?
Das ging damals tatsächlich einfach in der Flut der Meldungen unter. Dennoch eigentlich unverzeihlich.
Ja,
denn die beiden Zeugen hatten sich damals sofort gemeldet, als sie ein paar Tage später von dem verschwundenen Mädchen gelesen hatten. Und sie erkennen auch den Mann, der sich hinter Steinen versteckt hatte, auf dem Phantombild wieder.
Haben Sie denn zufällig ihn auch auf einem Foto, was Sie geschossen hatten damals?
Leider nein.
Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Ne?
Ja, der Mann ist auf keiner Aufnahme zu
sehen.
Ja,
schade. Ich hatte es kurz gehofft.
Ja. Wobei der Mann heute sich auch ganz anders aussieht. Ne? Das sind ja schon ein paar Jahre vergangen. Ja. Aber dennoch, man sieht, was noch möglich ist. Die Suche geht weiter.
Und nun gleicht man den Fall Stefanie immer wieder mit ähnlichen Fällen ab. Und siehe da, in einem anderen Fall, der bereits lange zurückliegt und in der Zwischenzeit aufgeklärt worden war, fällt einer Mitarbeiterin im Ordner Nummer 67 etwas ganz Entscheidendes auf.
Eine Art Durchbruch für unseren Fall.
Voll. Damals hatte nämlich der Täter in diesem Fall eine ganz ähnliche Vorgehensweise angewandt. Er bot Kindern Geld oder eine Belohnung an, wenn sie ihm den Weg zeigen würden. Und noch etwas lässt die Ermittlerin aufhorchen. Man fand im Anschluss auch Beruhigungsmedikamente im Blut der Kinder.
Das klingt bekannt und man hat vor allem Dingen auch sogar einen Namen. Denn der Fall konnte ja, wie gesagt, gelöst werden. Hans Joachim G. heißt der Täter in diesem alten Fall. Er ist mittlerweile 65 Jahre alt, hat dunkle Haare, Bauch und ist von Beruf Lkw-Fahrer.
Und noch etwas Auffälliges gibt es.
Wollte ich gerade noch sagen. Denn Hans Joachim G. lebt zwar in Berlin, aber, und jetzt schließt sich unser Kreis langsam, er ist gebürtig aus Weimar.
Aus Weimar. Er kennt sich also vor Ort in Weimar bestens aus. Und nicht nur das, Hans-Joachim G. war schon zu DDR-Zeiten straffällig geworden, und zwar wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern.
Das ist immer schwierig zu akzeptieren, dass die immer wieder rauskommen und wieder wegen der gleichen Sachen straffällig werden. Das ist eine never-ending Story, über die wir wahrscheinlich noch genauso lange diskutieren werden, solange es solche Fälle gibt und solange es passiert.
Ja. Denn er war sogar später auch in der BRD wieder wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden und saß sogar in Haft. Im März 1996 wurde er dann in Gera wegen Kindesmissbrauchs zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Aber er war wieder rausgekommen.
Und auch ganz typisch, seine Nachbarn in Berlin beschreiben ihn als freundlich und hilfsbereit.
Ja, das ist ja oft so, ne? Aber jetzt wollen die Ermittler keinen Fehler mehr machen. Sie überwachen Hans Joachim G. und studieren seine Tagesabläufe. Schließlich nehmen sie ihn am 3. März 2018 fest. Das sind fast 27 Jahre nach dem Mord an Stefanie Drews. Man stürmt mit einem Sondereinsatzkommando die Wohnung und nach dem ersten Schockmoment ist Hans-Joachim G. auch gar nicht überrascht. Er ahnt wohl, dass er irgendwann geschnappt werden würde.
Interessant ist dann die Situation beim Verhör. Wir müssen im Kopf haben, es ist 27 Jahre nach der Tat. Alles außer Mord ist verjährt. Mhm. Man muss ihm also genau das nachweisen, dass es Mord gewesen ist.
Ja.
Und das weiß Hans-Joachim G. auch. Dennoch gibt er in einem Verhör plötzlich zu, dass er Stefanie die Brücke hinuntergeworfen hat.
Ja, und das wäre dann Mord.
Mhm. Aber er merkt, dass das gar kein smarter Move war.
Nicht wirklich.
Also widerruft er diese Aussage dann beim Prozess wieder.
Ja, wahrscheinlich hat er nun einen guten Rechtsbeistand. Ne?
Ja, klingt so.
Ja.
Und so gibt er im Prozess nur all das zu, was bereits verjährt ist.
Ja, da macht man sich natürlich einen schlanken Fuß mit. Ne?
Mhm. Wobei er auch hier seine erste Aussage korrigiert. Vorher hatte er auch den Missbrauch zugegeben, indem er Stefanie gesagt hatte, dass sie sich ausziehen und auf eine Decke legen sollte und er sich vor ihr befriedigen wollte. Jetzt gibt er auch das nicht mehr zu.
Okay, was sagt er jetzt?
Er sagt nun, dass er nur ein Nacktfoto von ihr machen wollte und deswegen die Faserspur der Decke bei der Leiche gefunden wurde. Ja. Er habe sie auch nicht die Brücke runtergeworfen, sondern er habe sie dort lediglich abgesetzt und dann sei sie verschwunden. Sie ist wohl runtergefallen.
Ja, also genau das, was wir Finn schon befürchtet haben, als wir das erstmal von gehört haben.
Ja, aber er setzt noch einen drauf. Er behauptet, dass ein Beamter ihn beim Verhör geschlagen habe und nur so das erste Geständnis zustande kam. Aber das ist absoluter Blödsinn, weil das ganze Verhör stets videoüberwacht wurde und das Video liegt vor.
Ja, kein smarter Move. Macht er denn Angaben zum Tathergang? Da gibt es ja bislang auch nur Thesen, ne?
Ja, die macht er. Und das nicht ohne Stolz. Bei den ganzen Beschreibungen sprechen die Beamten davon, dass er das auch schon genossen hatte, das zu erzählen.
Ach, okay. Und was sagt er da? Wie verlief das Ganze denn nun wirklich, beziehungsweise nach seiner Aussage?
Im Großen und Ganzen so, wie die Fallermittler oder Profiler es schon vermutet hatten. Nachdem er mit Stephanie von der Sphinx-Grotte losgelaufen war, sind sie dann zu seinem Auto gegangen. Auf dem Weg dorthin sollte sie dabei immer 2 bis 3 Meter hinter ihm laufen, damit es nicht auffiel.
Was Stephanie auch machte.
Dann fährt er mit ihr zunächst aus der Stadt und weiter auf die A4. Dann auf die A9, wo er abfährt und irgendwo in einem Wald hält. Er breitet die Decke aus und Stephanie soll sich ausziehen. Das macht sie wohl auch, zumindest unten herum.
Ja, wir erinnern uns an das Höschen, das sie ja verkehrt herum trug.
Genau. Er versucht sich dann zu befriedigen, kann aber nicht kommen. Er sagt dazu vor Gericht, dass, wenn er gekommen wäre, danach alles gut gewesen wäre.
Hä? Wie das denn jetzt? Was soll dann gut gewesen sein?
Ja, er hätte dann wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt und hätte sie wohl zurückgebracht.
Okay.
Ja. Doch dann hat Stephanie immer weiter geweint und gejammert, dass sie nach Hause wollte.
Ja, was ein Bullshit auch, oder? Also ob jemals ein Vergewaltiger nach seiner Tat deswegen sein Opfer am Leben gelassen hat, weil seine Lust gestillt war. Also im Gegenteil, dann schaltet sich das Hirn ja oftmals wieder ein und man begreift, was man getan hat und will sein Opfer zum Schweigen bringen. Das ist ja viel öfter so
ja,
in der
genau.
Fall. Ne?
Ja.
Ja, und da hat er ihr die Medikamente dann verabreicht auch.
Er hat ihr daraufhin eine ganze Handvoll Tabletten gegeben und zu ihr gesagt, nimm die Tabletten, dann geht's dir besser, ich fahr dich wieder zu deiner Freundin.
Aber ihr ging es nicht besser. Ganz im Gegenteil, denn sie klappt ja richtig weg.
Ja. Hans-Joachim G. sagt aus, dass sich dann ihr Zustand sehr schnell verschlechtert habe. Sie habe sich nicht mehr bewegt und er hat Angst bekommen, dass sie ihm wegstirbt. Dann packte er seine These aus, dass er sie an der Teufelstalbrücke rausgelassen hätte und sie wohl heruntergefallen sei.
Aber, wir haben ja noch die sehr guten Ermittlungsarbeiten der damaligen Polizisten vor Ort am Fundort. Und die werden jetzt äußerst hilfreich. Denn mit deren genauen Daten versucht man nun mit Hilfe der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu beweisen, dass es kein selbstverschuldeter Sturz war.
Und die alten Aufnahmen brauchte man auch, denn die Brücke wurde in der Zwischenzeit baulich stark verändert und sieht mittlerweile ganz anders aus.
Ah, okay. Aber die Forensiker und die Wissenschaftler nehmen die Aufgabe an und unternehmen Berechnungen, wie sie es zuvor kaum gegeben hat zuvor. Es werden alle möglichen Parameter in Simulationen eingegeben und immer wieder mit der Örtlichkeit abgeglichen. Und dadurch, dass man einst wirklich sehr gut dokumentiert hatte, wo die Leiche exakt gelegen hatte, kann man tatsächlich rekonstruieren, dass der Körper niemals an dem Fundort hätte landen können, wenn Stephanie gefallen oder gesprungen wäre. Letztlich kann man beweisen, dass es einen zusätzlichen Impuls gegeben haben muss. Ein Stoß oder ein Wurf, irgendwas in der Art.
Und auch wenn Hans-Joachim G. versucht, sich rauszureden, die Wissenschaft und Physik ist stärker.
Und so kommt es schließlich am Freitag, den 30. November 2018, vor dem Landgericht in Gera zum Urteil. Hans-Joachim G. habe das Kind im August 1991 loswerden wollen, nachdem er es entführt und missbraucht habe, sagt Oberstaatsanwalt Ralf Moormann noch in seinem Plädoyer. Ich habe es hier auch nochmal wortlaut. Die Aussage, er habe das Mädchen an der Teufelstalbrücke an der Autobahn 4 lediglich abgesetzt, ist unglaubwürdig. Vielmehr habe er Stephanie in Mordabsicht von der Brücke gestoßen, aus Angst, sie könne von einer Polizeistreife entdeckt werden. So. Und das Gericht schließt sich dieser Meinung auch an und verurteilt Hans-Joachim G. zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe wegen Mordes.
Und das Mordmerkmal wird auch noch mit erwähnt. Der Mord diente der Vertuschung einer Straftat, nämlich der Kindesentführung, des Missbrauchs und der Betäubung. Der Richter Uwe Tondorf schloss seine Urteilsverkündung mit den Worten: Mord verjährt nicht und das ist gut so.
Puh, ja, es wurde also doch noch ein Mord nachgewiesen. Mit diesen Worten des Richters schließen wir auch diese Akte und können sie wahrlich dann zu den Akten legen auch. Nach 27 Jahren konnte hier also zum Glück noch der Täter überführt werden. Gerechte Strafe ist immer so eine Sache bei diesen Dingen. Moralisch gibt es da wahrscheinlich keine Gerechtigkeit, aber es ist das, was unser Strafgesetz eben hergibt. Oder wie unser geschätzter Richter Krisch immer zu sagen pflegt, die Rechtssicherheit muss gewährleistet sein und dieser wird dadurch Genüge getan.
Ja, da gibt's auch nicht mehr viel zu sagen. Mhm. Ein interessanter Fall, ein verrückter Fall und in 14 Tagen geht es schon weiter mit einem weiteren Fall von mörderischer Heimat und dem Bundesland Thüringen.
Und der ist dann nicht weniger verrückt, aber mehr verraten wir jetzt noch nicht an dieser Stelle. Mhm.
Mehr verraten wir wirklich noch nicht. Ja, ich würde sagen, wir sind durch für heute, Zeno, oder?
Ja, also ich habe nichts mehr hier auf meinen Zetteln, von daher verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Und habt noch eine schöne Zeit, wo immer ihr uns auch gerade hört. Ich sage Tschüss, euer Zeno Diegelmann.
Und Lisa Cardinale.